Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung und auch für die sehr nette und auch ausführliche Vorstellung. Mir ist ein bisschen auch schwindelig geworden, wie viel Synodalität inzwischen schon auch unter uns sozusagen in Europa doch mit viel Mühe geschaffen hat. Und natürlich unsere Hoffnung ist, dass es auch weitergeht. Und ich muss sagen, andere Kontinente inspirieren uns schon da sehr. Wäre die Synodalität nicht, würde ich heute wahrscheinlich nicht in Erfurt sein, nicht nur wegen des Themas, sondern auch im Rahmen der kontinentalen Versammlung haben wir uns auch mit Frau Weilers kennengelernt. Und von daher freut mich, dass ich heute Ihnen einige Gedanken mit Ihnen teilen kann. Sehr geschätzte Damen und Herren, unsere Hoffnung hat in diesen Tagen einen ganz besonderen Touch. Wie geht es mit unserer Kirche weiter? Worauf hoffen wir? Ist vor allem, dass Synodalität oder das Erbe von Franziskus weiterhin für die Kirche wegweisend bleibt? Unsere Hoffnung, die sich jetzt in der Erwartung auf ein nächstes Pontifikat zeigt, hat jedoch eine viel größere Dimension, weil Hoffnung nicht die Überzeugung ist, dass etwas gut ausgeht, möglicherweise soll es so geschehen, wie ich mir das vorstelle, sondern Hoffnung die Gewissheit ist, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Unter diesem Aspekt leistet Hoffnung einen wesentlichen Beitrag dazu, Leid zu überwinden und das Leben trotz Leid, Schuld und Tod als sinnvoll zu betrachten. Ich bin davon überzeugt, dass das Pontifikat, von dem wir uns jetzt verabschieden, ein großes Zeichen für diese Dimension der Hoffnung ist. In diesem Sinne gestatten Sie mir, sehr geschätzte Damen und Herren, dass ich uns alle mit dem heutigen Vortrag ein wenig ermutige, zum Trotz in jeder Situation die Hoffnung nicht aufzugeben. Ein Gespräch mit einem pastoralen Mitarbeiter bleibt für mich sehr prägend. Es ging um Papst Franziskus. In diesem Gespräch haben wir formuliert, dass Papst Franziskus eigentlich nichts in der Kirche geändert habe. Doch er hat alles verändert, indem er unser Miteinander verändern wollte. Der Papst beabsichtigte, eine Wandlung in unserem Miteinander zu unterstützen, die nicht von außen, sondern vom Inneren kommt, aus dem Herzen eines jeden Menschen. In der gegenwärtigen europäischen Realität, die von einer Vielzahl an Herausforderungen, einer Polykrise, der Demokratieskepsis und der nationalistischen Tendenzen geprägt ist, steuerte Papst Franziskus entgegen mit einem Projekt von Synodalität, das sich in einem der bisher größten Konsultationsprozess der Menschheitsgeschichte zu einem bedeutenden Ansatz eines guten Miteinanders etabliert hat. Synodalität, kann man sagen, platzt in unsere europäische Wirklichkeit wie ein antizyklisches Projekt ein, das den Dialog und die Partizipation aller fördert und somit statt Spaltungs- und Fragmentierungstendenzen Kohäsion und Wechselseitigkeit beabsichtigt. Kann Synodalität tatsächlich in einer Zeit, in der Spaltung und Misstrauen zunehmen, als Einladung zur Hoffnung und als Einladung zur Mitgestaltung einer inklusiven und gerechten Gesellschaft verstanden werden, im Sinne eines Intra-Omnes statt Extra-Omnes, werden wir am 7. Mai bald hören, wo es das Konklave beginnt. Also Intra-Omnes sollte das heißen, wenn wir von unserer Gesellschaft und unserer Kirche in dieser Gesellschaft nachdenken und sie gestalten wollen. Der synodale Prozess und seine pastoraltheologische Relevanz. Papst Franziskus hat mit dem weltweiten synodalen Prozess der Synodalität als konstitutives Element der Kirche eine tiefgreifende pastoraltheologische Relevanz geschaffen. Synodalität und damit wichtige Ansätze der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils wurden nämlich in diesem Prozess auf den unterschiedlichsten Ebenen der Kirche zur Erfahrung. Im weltweiten Prozess kam es zum Beispiel zu der Erfahrung, was es konkret bedeutet, dass die Kirche nicht nur aus der Hierarchie besteht, sondern dass alle Gläubigen zur Heiligkeit und Mission der Kirche beitragen. Dies wurde unter anderem erfahrbar, indem alle Mitglieder der Kirche, Papst, Bischöfe, Kardinäle, Laien, Priester, Diakone, Ordensleute, in einem offenen und inklusiven Dialog über eine Kirche in der Mission miteinander im Austausch waren. In dieser Erfahrung wurde jedoch auch die Lehre konkret, dass der Gläubige Teil des Leibes Christi, dass jeder Gläubige Teil des Leibes Christi ist und eine wichtige Rolle im Miteinander spielt. Diese Erfahrung förderte das Taufbewusstsein aller und schaffte eine Atmosphäre der Geschwisterlichkeit und Verbundenheit, die von der Basis bis zur Spitze der Kirche reichte. Jede Stimme wurde gehört und konnte sichtbar werden, wie durch die Getauften nicht nur die eigene Glaubenserfahrung, sondern auch die spezifischen kulturellen und Kulturen und Traditionen der Ortskirchen die universelle Kirche bereichern. Gelernt wurde, dass wir nicht von Ungleichzeitigkeiten reden, sondern von Verschiedenheit. Dies zeigt, was die eigentliche Schönheit und Kraft von Katholizität in ihrer Diversität bedeutet, während die Einheit der Gläubigen durch den gemeinsamen Glauben und die Sakramente über allen Unterschieden hinweg konkret erfahrbare Verbundenheit schafft. Die Wechselbeziehung zwischen der Gesamtkirche und den Ortskirchen wurde durch die Synodalität ebenso erfahrbar. Die Lehre, dass die Gesamtkirche nicht über den Ortskirchen steht, sondern durch die Wechselwirkung der beiden ihre Vielfalt bereichert, ist spürbar geworden. Der synodale Prozess zeigte, wie der Austausch von Erfahrungen zwischen Orts- und Gesamtkirche tatsächlich möglich ist und welche Rolle in dieser Erfahrung der Dialog und die Teilhabe aller Gläubigen am Leben und Sendung der Kirche spielen. Papst Franziskus hat somit die Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Erfahrungsraum des Ereignisses Kirche gemacht, und zwar weltweit. Und damit dringen viele Kontexte. Diese erfahrbare Ekklesiologie kulminierte in den beiden Sitzungsperioden der Bischofssynode in Rom. Unter dem Motto von einem Ich zum Wir zu kommen, und zwar auf die Mission hin, wurde diese Ekklesiologie des Erfahrbarwerdens zur permanenten Aufgabe einer synodalen Kirche. Grundlagen von Synodalität als Roadmap des Miteinanders. Der synodale Prozess unter Papst Franziskus hebt sich als zentrale Reformbewegung seines Pontifikats hervor, indem er Synodalität als einen spirituellen und organisatorischen Entwicklungsweg etabliert. Franziskus formuliert Synodalität nicht als bloße Verfahrensweise, sondern als zutiefst spirituelle Haltung, die das Evangelium und das Hineinhorchen in die Wirklichkeit des Anderen als Grundlage betont. Den Anderen nicht ausblenden, sondern trotz Unterschiede im Gespräch zu bleiben. Diese Herangehensweise unterstreicht die spirituelle Dimension einer pilgernden und immer erst werdenden Kirche, die sich ihrer Identität in Christus zwar bewusst ist, jedoch sich ihm immer näher kommen mag, indem sie sich im Dienst des Menschen und der einen Menschheit stellt. Wichtige Grundlagen der Synodalität treten hervor, wenn diese als Ausdrucksweg unserer Hoffnung für ein gutes Miteinander in Europa betrachtet wird. Sie stellen zwar eine zentrale Komponente für das Verständnis und die Weiterentwicklung einer synodalen Kultur innerhalb der Kirche dar, jedoch stets mit dem Blick auf eine Ecclesia ad extra. Synodalität, so wie sie heute verstanden wird, findet ihren Ursprung im Zweiten Vatikanischen Konzil, das eine fundamentale Neuausrichtung des Kirchenverständnisses eingeleitet hat. Die Entdeckung der Kirche als Volk Gottes brachte nicht nur eine Abkehr von einer pyramidenförmigen, sozusagen episkopalen, hin zu einer gemeinschaftsorientierten ekklesialen Struktur mit sich, sondern betonte auch die gleiche Würde aller Getauften mit weitreichenden Konsequenzen. Damit wurde das hierarchische Gefälle innerhalb der Kirche neu gedacht, um Raum für eine breitere Partizipation zu schaffen. Alle Getauften tragen nun partizipative Verantwortung für die Gestaltung der Kirche, was die Grundlage für aktuelle synodale Prozesse bildet. Papst Franziskus greift die Volk-Gottes-Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils also auf und interpretiert sie mit praktischen Konsequenzen im Lichte einer pilgernden, dynamischen Gemeinschaft, die immer am Werden ist, jedoch aber auch immer Spannungen kennt. Synodalität wird daher hierbei nicht nur als Mittel organisatorischer Reformen verstanden, sondern als Ausdruck eines neuen Miteinanders. Eine weitere zentrale theologische Dimension der Synodalität ist die Rolle des Heiligen Geistes. Manchmal habe ich so gehört, nach meinem Geschmack wird hier der Heilige Geist zu oft betont. Mag sein, doch hat eine Protagonistenrolle dieser Geist. Der synodale Prozess wird als geistlicher Weg verstanden, bei dem der Heilige Geist als aktiver Akteur nicht nur neue Ideen inspiriert, sondern im Prozess der Unterscheidung eine bedeutende Rolle einnimmt. Diese Perspektive betont die Notwendigkeit einer offenen Haltung und eines kontinuierlichen Dialogs, um eben der Vielfalt der Stimmen zuzuhören. Diese gemeinschaftlich zu ordnen, zu unterscheiden und das eben beginnend mit der diözesanen Phase des weltweiten synodalen Prozesses und dann langsam von der Kontinentalebene bis hin zu der weltkirchlichen Ebene ist es sichtbar geworden und erfahrbar. Ein weiteres theologisches Prinzip, das eng mit der Synodalität verknüpft ist, stellt die Option für die Armen dar. Auch in Europa. Dieses Konzept wurzelt tief in der christlichen Tradition und fordert die aktive Einbeziehung marginalisierter und ausgeschlossener Personen in den synodalen Prozess. Und ja, diese Stimmen auch die Rolle der Protagonisten zu geben. Es geht hierbei eben nicht nur darum, für die Marginalisierten zu sprechen, sondern mit ihnen zu sprechen, von ihnen zu lernen und ihre Perspektiven als bereichernd anzuerkennen. Diese Verpflichtung zur Inklusion bedarf auch einer bewussten, echten Abkehr von kolonialistischen und uniformistischen Strukturen, die die Kirche und ihre Beziehungen historisch geprägt haben. Synodalität kann demzufolge als Instrument wahrgenommen werden, soziale Gerechtigkeit mit einer prophetischen Stimme voranzutreiben und die Kirche als Ort gelebter Solidarität zu etablieren. Eine tief verwurzelte Herausforderung des synodalen Prozesses ist der Umgang mit den strukturellen Problemen innerhalb der Kirche, insbesondere im Blick auf die Verteilung und Ausübung von Macht und Einfluss. Die Missbrauchsskandale der letzten Jahrzehnte haben nicht nur individuelles Fehlverhalten, sondern auch systemische Probleme innerhalb der kirchlichen Strukturen offengelegt. Diese strukturelle Sünde erfordert nicht nur eine Veränderung auf der Ebene einzelner Akteuren und Akteurinnen, sondern tiefgreifende institutionelle Reformen. Synodalität kann in diesem Zusammenhang als Instrument gesehen werden, um derartige Fehlentwicklungen zu adressieren. Durch die Betonung von Transparenz, Rechenschaftspflicht, Dialog und Partizipation aller Mitglieder der Kirche, insbesondere der kleingemachten und in ihrer Würde verletzten Personen, können Vertrauen und Glaubwürdigkeit wiederhergestellt werden. Synodalität fördert darüber hinaus eine tiefgreifende Transformation der kirchlichen Kultur und der Praktiken durch eine synodale Neudefinition auch der Ämter und Dienste in der Kirche. Die Redefinition der Rolle der Bischöfe spielt hierbei eine besondere Rolle. Synodalität fördert eine stärkere Gemeinschaftsorientierung, indem sie die Rolle der Laien stärkt und die Macht der Bischöfe nicht abschafft, aber diese synodal neu konfiguriert. Bischöfe sollen in dieser Neukonfiguration weniger autoritär agieren, sondern vielmehr als Meister und Gestalter synodaler Prozesse fungieren, Räume des Zuhörens schaffen und somit den Dialog unter den Getauften fördern. Diese Umgestaltung fordert jedoch eine bewusste Abkehr von traditionellen kirchlichen Entscheidungsverfahren. Diese verlangt eine bewusste Abkehr von traditionellen klerikalistischen Ansätzen hin zu einer Kirche, die Offenheit, Dialog und gemeinsame Entscheidungsfindung priorisiert. Die ökumenischen Implikationen der Synodalität erweitern ihren Bedeutungsraum über die katholische Kirche hinaus. Sie bietet die Möglichkeit, Brücken zu anderen christlichen Denominationen zu bauen, indem sie ein starkes Modell der Verbundenheit unter allen Getauften auf die Mission hin vertritt. In der Neukalibrierung der Kirche auf die Sendung hin hat Synodalität das Potenzial, konfessionelle Spannungen zurückzubauen, den Blick auf das Wesentliche zu lenken und interkonfessionelle Lernprozesse zu fördern, wobei die gemeinsamen Werte der Taufhürde und des Glaubens und die gemeinsame Sendung im Fokus stehen. Diese Aspekte der theologischen Grundlagen der Synodalität zeigen insgesamt ihre vielschichtige und transformative Dimension. Sie greifen zentrale Prinzipien der christlichen Tradition auf, fordern jedoch zugleich fortschrittliche Reformen in kirchlichen Strukturen und vor allem Denkweisen, die nicht nur ekklesiologisch und kanonistisch, sondern auch pastoral mit Bedacht und begleitet werden sollten. Der weltweite synodale Prozess umfasst bereits konkrete Umsetzungsphasen wie die diözesane und kontinentale Phase, die auf lokaler und regionaler Ebene eine tiefgreifende Erfahrung von Synodalität ermöglichte. In der kontinentalen Phase wurden regionale Herausforderungen und Perspektiven miteinander in Verbindung gebracht, um eine breit angelegte und somit umfassendere Reflexion über die Synodalität in verschiedenen kulturellen, historisch geprägten, gesellschaftlichen Kontexten in Europa zu ermöglichen. Im Folgenden wird auf die erste Kirchenversammlung in Europa geschaut und wird auf ihre Bedeutung für das gute Miteinander auf unserem Kontinent hingewiesen. Die Prager Versammlung als Anfang gelungener Miteinanders in Europa. Als Anfang muss unterstrichen werden, betont werden. Die 2023 gehaltene Prager Versammlung war herausfordernd, doch sie verkörpert ein erstmaliges und somit sehr bedeutendes Beispiel für den synodalen Ansatz innerhalb Europas und zeigt, wie Vielfalt als Stärke in einer sich immer weiter gespaltenen gesellschaftlichen Wirklichkeit verstanden werden kann. Im Fokus müssen hier sowohl die strukturellen und die methodischen Ansätze der Versammlung als auch die gewonnenen Erkenntnisse für ein gutes Miteinander auf europäischer Ebene stehen. Durch die Einbindung unterschiedlicher Perspektiven konnte nämlich ein konkreter interkultureller Dialog als Anfang eines dynamischen Prozesses auf Europaebene erlebt werden, der in dieser Vielfalt trotz Herausforderungen und Spaltungen fortgesetzt werden will. Das war ausdrücklich der Wunsch der Delegierten in der Prager Versammlung. In diesem Kontext wird deutlich, wie die Prinzipien der Teilhabe, Inklusion statt Exklusion als grundlegend für die Weiterentwicklung einer lebendigen und dialogfähigen Kirche mit gesellschaftlicher Relevanz sind. Die Struktur und die Methodik der Versammlung. Die Prager Versammlung bietet ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie eine synodale Struktur und Methodik in einem multikulturellen und geografisch weit gestreuten Kontext umgesetzt werden kann. Mit insgesamt 200 Teilnehmenden vor Ort, darunter 140 Delegierte aus 39 Bischofskonferenzen oder Länder des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, sowie 42 Gästen und weitere 269 Online-Teilnehmenden, wurde eine bemerkenswerte Reichweite und Breite an Perspektiven erreicht. Diese hohe Teilnehmendenzahl verdeutlicht nicht nur die Notwendigkeit, sondern auch die Möglichkeit der Kirche, verschiedene gesellschaftliche Kontexte und Stimmen in einem gemeinsamen Dialog einzubinden. Die Online-Beteiligung veranschaulicht trotz eingeschränkter Möglichkeit der vollen Teilnahme, wie digitale Medien dazu genutzt werden können, Partizipation über physische Grenzen hinweg zu fördern, was als bedeutender Fortschritt für synodale Prozesse in der heutigen Zeit angesehen werden kann. Die Zusammensetzung der Teilnehmenden, die Delegierte aus 39 Bischofskonferenzen bzw. Ländern sowie weitere Gäste einschloss, spiegelt eine bemerkenswerte Bandbreite an kulturellen und nationalen Hintergründen wider. Die Einbindung externer Stimmen durch die Präsenz der Gäste unterstreicht die Offenheit der Versammlung für ökumenische und interkulturelle Perspektiven. Dieser Ansatz fördert den Dialog über kirchliche Grenzen hinweg und öffnet auch den Raum für gesellschaftliche und kulturelle Reflexionen. Er trägt somit zwar mittelbar zur Weiterentwicklung synodaler Prozesse in der Kirche bei, unmittelbar jedoch öffnet den Raum auch für ein gutes Miteinander in der europäischen Wirklichkeit. Die methodische und inhaltliche Gestaltung dieser Vielfalt fordert daher ein bewusstes Streben nach Inklusion heraus, wie Ausgewogenheit, Einheit in der Vielfalt denkbar ist. Eine zentrale methodische Stärke der Versammlung war ihre Struktur, die sich aus Plenarversammlungen mit stillen Momenten, aus Gruppenarbeit, gemeinsamer Feier und das Wichtigste, gemeinsamen Essen zusammensetzte. Diese Kombination ermöglichte einerseits offene Diskussionen in einem größeren Rahmen, andererseits vertiefte Analysen spezifischer Themen in kleineren Gruppen. Die gemeinsame Feier und die stillen Momente trugen einerseits dazu bei, sich trotz Unterschiede immer wieder die Verbundenheit in Erinnerung zu rufen, sie zu feiern und somit Spannungen zu kanalisieren. Das gemeinsame Essen hat atmosphärisch viel dazu beigetragen, dieses Miteinander anders zu erleben. Die online gestreamten Plenarversammlungen boten Raum für einen transparenten Austausch, was als grundlegender Bestandteil des synodalen Prozesses angesehen werden kann. Die Arbeitsgruppen hingegen erlaubten es den Teilnehmenden, unabhängig von ihren kulturellen und sprachlichen Unterschieden, anderen aktiv zuzuhören, sich einzubringen, gegebenenfalls auch konkrete Lösungsansätze auf die Herausforderungen einzublenden. Die Methodik der Versammlung ging jedoch über rein organisatorische Aspekte hinaus und kann als spirituelle Erfahrung beschrieben werden, die auf einem tiefen Vertrauen in Gott basierte, die über alle Kontexte hinweg die Teilnehmenden verbündete. Dies war ein Ausdruck davon, dass Synodalität nicht nur als methodischer Ansatz, sondern auch als spirituelles Projekt verstanden wird, das von spirituellen Prinzipien geleitet wird. Die synodale Methode setzte auf einen Ansatz des Zuhörens, bei den Spannungen zwischen unterschiedlichen theologischen, sozialen und kulturellen Perspektiven nicht vermieden, sondern aktiv adressiert wurden. Der dadurch geschaffene Raum für Dialog trug dazu bei, Konflikte immer wieder auch als Chancen für Wachstum und Einheit zu begreifen. Dieser spirituelle Charakter des synodalen Prozesses stärkt die Vision einer Kirche, die auf einem kontinuierlichen und offenen Dialog basiert und somit immer mehr jesuanisch, das heißt menschennah, werden kann. Aber diese Kirche zu gestalten ist natürlich nicht einfach, weil sie nicht mein Wunschkonzert ist, sondern irgendwie ein Wunschkonzert vieler. Und dieses Wunschkonzert muss für die Welt so erklingen, dass sie inspiriert, nämlich für Frieden, Gerechtigkeit und auch mehr Hoffnung. Der interkulturelle Dialog, die Verbundenheit im Glauben, die spirituellen Praktiken, die gemeinsamen Mahlzeiten also, erbrachten eine Überwindung von Vorurteilen, trotz unterschiedlicher, oft muss man auch sagen, entfremdender Antwort auf die Herausforderungen und zeigte, wie synodale Prinzipien praktisch angewandt werden können, um herausfordernde Fragestellungen zu bearbeiten. Die Unterstützung dieser methodischen Schwerpunkte durch eine aktive Einbindung der katholischen Vielfalt innerhalb Europas, die repräsentative Partizipation von Laien und Kleriker aus den verschiedenen Kontexten machte die gemeinsame Taufwürde und Mitverantwortung aller Getauften sowie die tiefe Verbundenheit der Kontexte trotz Verschiedenheit hier in Europa deutlich. Der interkulturelle Dialog erwies sich als Schlüsselinstrument, um Brücken zwischen verschiedenen kirchlichen Traditionen und historisch geprägten, oft verwundeten Kontexten zwischen verschiedenen Denominationen zu bauen, was insbesondere in Europa, einem Kontinent, vielfacher kultureller und religiöser Unterschiede von entscheidender Bedeutung ist. Die interkulturelle Vielfalt der Teilnehmenden sowie der methodische Einsatz synodaler Prinzipien in den Arbeitsgruppen spiegelten wider, wie heilsam eine Balance zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung langfristig wäre. Die Diskussionen in den Arbeitsgruppen dienten dabei als Experimentierfeld, um neue Modelle der Partizipation zu denken, die sowohl die Einheit der Kirche bewahren, als auch den verschiedenen Kontexten der einzelnen Bischofskonferenzen und Ländern gerecht werden und zwischen diesen einen fruchtbaren, strukturiert verankerten Austausch im Blick haben. Diesen Austausch zwischen den Kontexten strukturell und damit die Balance zwischen universeller Einheit und lokaler Vielfalt und ein Ineinander statt Auseinander spirituell nachhaltig zu ermöglichen, wäre eigentlich eine der zentralen Aufgaben der Synodalität auf kontinentaler Ebene in den kommenden Jahren, insbesondere angesichts der aktuellen Herausforderungen und die verschiedenen Antworten und vor allem auch Hermeneutiken der Polykrise, der Demokratieskepsis und der Fragmentierung und Spaltung der europäischen Gesellschaft. Ich sage oft, die Spaltung, die wir momentan zwischen Ost und West haben, haben nicht einmal die Kommunisten geschafft. Gleichzeitig könnte die interkulturelle Vielfalt und die Sichtbarkeit dieser in erster Linie nicht als bedrohliches, sondern auch als eine Quelle der Innovation und des gegenseitigen Lernens wahrgenommen werden, die die Kirche in ihrer missionarischen Ausrichtung stärken könnte. Einige zentrale Erkenntnisse zum Schluss für das europäische Miteinander aus dieser Versammlung. Die Prager Versammlung repräsentiert ein Modell für das europäische Miteinander, in dem sie Vielfalt als Stärke anerkennt und aufzeigt, wie synodale Prozesse diese Vielfalt produktiv nutzen können. Die umfassende Repräsentation in der Prager Versammlung unterstreicht die Bedeutung eines vielfältigen Diskurses für die Förderung des europäischen Miteinanders. Dennoch wurde ebenfalls deutlich, wie herausfordernd es sein kann, alle Perspektiven gleichwertig einzubeziehen. Während Vielfalt als Bereicherung empfunden wurde, bestand auch die Gefahr, dass Minderheitsperspektiven unter den dominanten Stimmen übersehen werden. Und dominanten Stimmen können ja auch wegen Sprachkenntnisse kommen oder wegen Nicht-Sprachkenntnisse da sein. Die spirituelle Dimension der synodalen Erfahrung in Prag kann als Grundlage für die Einheit in Vielfalt hervorgehoben. Der synodale Ansatz, der auf dem Vertrauen in den Heiligen Geist basiert, stärkt nicht nur den innerkirchlichen Dialog, sondern schafft auch Raum für Annäherungen zwischen kulturell unterschiedlichen Perspektiven. Die Herausforderungen der Prager Versammlung boten gleichzeitig auch Potenziale für Wachstum und Integration. Spannungen zwischen Ost- und Westeuropa, verschiedene Antworten auf Migration sowie Säkularisierung wurden nicht nur als Hindernisse wahrgenommen, sondern auch als Chancen für dialogische und spirituelle Weiterentwicklungen im Sinne eines Lernprozesses. Die Versammlung hob hervor, dass die unterschiedlichen politischen und historischen Kontexte der Länder Europas die Wahrnehmung und Umsetzung synodaler Prinzipien stark beeinflussen. Während in den alten Demokratien Europas synodale Prozesse auf größere Akzeptanz stoßen, herrscht in den neueren Demokratien Europas oft Misstrauen gegenüber partizipativen Methoden. Der interkulturelle Austausch verdeutlichte zugleich, wie kulturelle und sprachliche Vielfalt als Ressource dienen können, um kirchliche Gemeinschaften zu festigen und gleichzeitig Vorurteile abzubauen. Diese interkulturellen Begegnungen haben das Potenzial, bestehende Barrieren zu überwinden und neue Perspektiven aufzuzeigen, wodurch das Miteinander in Europa trotz Unterschiede gestärkt werden kann. Die Prager Versammlung verdeutlichte schließlich, wie Synodalität als dynamischer und praktischer Prozess funktionieren kann. Die Anwendung synodaler Prinzipien in Arbeitsgruppen und Plenarversammlungen zeigten, dass Synodalität nicht nur eine methodische Orientierung, sondern auch eine neue spirituelle Haltung erfordert. Die Etablierung von Synodalität auf lokaler Ebene ist entscheidend, um die Haltung nachhaltig zu fördern und einzuüben und diese regelmäßig auf kontinentale Ebene auch in Austausch zu bringen. Die Prager Versammlung hat illustriert, wie ein strukturierter, methodischer Ansatz die Partizipation fördert und den Dialog erleichtert. Eine klare Verankerung synodaler Prinzipien in kirchlichen Strukturprozessen ist notwendig, um langfristige Akzeptanz und Integration zu gewährleisten. Die Prager Versammlung hat gezeigt, wie verschiedene Kontexte unterschiedlich kreativ und unterschiedlich begeistert für Synodalität sind. Um Synodalität nachhaltig in Europa zu installieren, ist erforderlich, sie durch rechtliche Regelungen im Sinne von Verbindlichkeit und Rechenschaft zu unterstützen. Strukturelle Reformen setzen zwar die spirituelle Erneuerung voraus, jedoch sie bedingen sich auch gegenseitig. In diesem Sinne braucht es das Ineinanderwirken von strukturellen Erneuerungen und spiritueller Erneuerungen. Wie geht es also in Europa weiter? Die Versammlung in Prag endete mit dem Wunsch, steht auch im Dokument überraschenderweise drin, habe ich mich auch nicht mehr daran erinnert, dass sich bereits 2025 offiziell erneut als ekklesiale Versammlung man sich treffen sollte. Daraus wird wohl nichts mehr. Darüber hinaus sind die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Bischofssynode Ende August 2024 in Linz in Österreich zu einem sogenannten freiwilligen Vorbereitungstreffen auf die zweite Sitzungsperiode der Synode zusammengekommen, Vorbereitung auf die weltweite Sitzung in Rom 24. Synodalen aus Deutschland waren leider nicht dabei. Das Ende Oktober 2024 verabschiedete und von Papst Franziskus angenommene Schlussdokument der Synode fordert und fördert die Stärkung der ekklesialen Versammlungen auch auf Kontinentalebene. Seit Mitte März wissen wir, dass der Lernprozess dieses Weges der Hoffnung sozusagen weitergeht, wieder auf lokal, kontinental und auf weltkirchlicher Ebene endend 2028. Somit dürfen wir darauf hoffen, dass tatsächlich die Etablierung einer Kultur des Miteinanders im Gang ist und dass dieses Projekt der Kirche auch als ein einladendes Friedensprojekt in Europa ad extra für die Welt angesichts der Polykrise von großer Bedeutung ist. Und zum Schluss, ich möchte nochmal auf die große Dimension der Hoffnung hinweisen. Hoffnung bedeutet nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.